Wir haben ja im Philipperbrief Kapitel 3 bereits begonnen und ich denke, wir haben heute eine sehr wichtige Passage. Philipper 3 ab Vers 2 bis zu Vers 6. Ich möchte sie uns lesen. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne aufs Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Wir haben hier eine ganz wichtige Passage und zwar, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man die Bibel heilsgeschichtlich liest, weil Gott sie heilsgeschichtlich geschrieben hat. Und mir ist halt aufgefallen im Lauf dieser vielen Jahre in der Nachfolge, wenn jemand die Bibel nicht heilsgeschichtlich liest, bringt alles durcheinander. Dann kannst du in die Bibel alles hineinlesen. Gell? Das ist das Problem. Ich möchte einfach nochmal etwas, bevor wir in den Text reingehen, ein paar Dinge klarstellen. Der Jesus stirbt am Karfreitag, das ist auch das, was wir gedenken, am Kreuz von Golgatha. Er ruft, es ist vollbracht. Geistlich war hier ein Mensch, der ein wirklicher Mensch war wie wir, aber gleichzeitig Gott. Sein innerer Wesen, er war der Sohn Gottes. Hatte also göttliches Wesen, war aber trotzdem ein Mensch wie wir. Er stirbt am Kreuz von Golgatha, verflucht wegen unserer Sünde, hat mit seinem Blut alles bezahlt. Er hat praktisch das getan, was 3. Mose ab Kapitel 1 fordert, nämlich ein blutiges Opfer gebracht. Er hat alle diese Opfer erfüllt. Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, hat alle erfüllt, als er am Kreuz von Golgatha starb. Und dann ruft er, es ist vollbracht. Aber wenn man die Bibel genau liest, dann sieht man, dass es gar nicht vollbracht war. Es war nämlich nicht vollbracht, sondern da ist was ganz anderes passiert. Es ist vollbracht für den Mensch Jesus Christus. Für ihn war es vollbracht. Er stirbt, er, der den Tod nicht kannte, er war der Fürst des Lebens. Und das ist auch der Punkt, wo in der Bibel nur angedeutet wird, dass wohl Gott der Vater etwas getan hat. Weil die Bibel sagt klipp und klar, Gott ist unsterblich. Das einzige Wesen in diesem Universum, das unsterblich ist. Der Jesus war genauso unsterblich wie sein Vater, weil er göttlichen Wesens war. Und Gott muss etwas gemacht haben. Die Bibel erklärt das nicht, dass der Herr Jesus sterben konnte für uns als Mensch. Das ist auch der Grund, warum er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist etwas passiert, gewaltig. Er stirbt, geht ins Totenreich, überwindet den Teufel und beweist, dass er letztendlich A, selber keine Sünde hatte, B, alle Sünde bezahlt hat, indem er aufersteht. In dem Moment, wenn er eine Sünde gehabt hätte oder eine Sünde nicht bezahlt gewesen wäre, hätte er nicht auferstehen können. Das ist der Grund der Auferstehung. Darum ist dieses Auferstehungsfest so wichtig und so wunderbar. Und das ist für mich eines der größten Gräuel in dieser gesamten Geschichte der Christenheit, dass man ausgerechnet den Namen der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara genommen hat, um dieses Fest Ostern zu nennen. Und die Eier sind ja nichts anderes wie Fruchtbarkeitssymbole, genauso die Hase. Ich saß gestern in ihrer Arztpraxis, da haben die Leute da geredet vom Hasen. Mit Hasen haben sie gemeint das Osterfest. Und das ist so gräulich. Hier, die Auferstehung ist der total zentrale Punkt. Damit hat der Jesus bewiesen, dass er letztendlich wirklich die Sünde bezahlt hat, wirklich keine Sünde hatte, wirklich der Sohn Gottes ist. Das, es ist vollbracht, bezieht sich auf das, was der Mensch Jesus Christus getan hat. Aber dann steht er auf. Und jetzt ist er der Auferstandene, jetzt ist der hohe Priester. Und jetzt, sagt Hebräer 10, 19, durchschreitet er die Himmel. Geht durch die Himmel hindurch bis ins innerste Heiligtum. Die Stiftshütte ist ja als Original im Himmel, im dritten Himmel, und sprengt sein Blut auf den Sühnedeckel. Und dann erst war die Erlösung vollbracht, und zwar allumfassend vollbracht. Vollbracht im Sinne von, es ist vollbracht, war es für den Mensch Jesus Christus. Aber für den Auferstandenen und der Hohepriester war es erst vollbracht, als er die Himmel durchschritten hat und sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat. Schau, der Grund, warum dann erst der Heilige Geist ausgegossen werden konnte. Er konnte vorher nicht ausgegossen werden. Wisst ihr, von daher ist die ganze Erlösung, beginnt am Karfreitag und endet, wenn man es genau nimmt, mit Himmelfahrt. Und dann die Realisierung ist dann Pfingste, die Ausgießung des Heiligen Geistes, wo die ganze Erlösung im Geist der Sohnschaft beinhaltet ist. Und ich denke einfach, man muss sich dessen bewusst sein und man darf hier nicht vermischen. Und wenn wir jetzt heute etwas betrachten, da geht es ja letztendlich um das, was der Jesus getan hat, dass diese, wir haben hier ja Gegenüberstellung der menschlichen Beschneidung und der geistlichen Beschneidung, dass diese geistliche Beschneidung, die Wiedergeburt, überhaupt geschehen konnte, dazu musste, und verdammt ist das für den Karfreitag ein wunderbares Thema, musste es am Karfreitag beginnen bis zur Himmelfahrt, was hier Gott getan hat. Und wenn wir dann uns nochmal den ganzen Bibeltext vergegenwärtigen, dann sagt die Bibel zum Beispiel in Römer 7,14, das Gesetz ist geistlich, ich bin aber fleischlich. Aber, Entschuldigung, ich habe die jetzt nicht vom Zettel, aber ist ja egal. Römer 7,4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Wisst ihr, da steht was Glasklares. Ich bin tot fürs mosaische Gesetz durch den Leib des Christus. In der Sekunde, wie ich in den Leib Christi hineingetauft wurde bei der Wiedergeburt, ist das mosaische Gesetz für mich erledigt. Ich bin tot dafür. Darum sagt Römer 10,4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Und darum sagt 1. Timotheus 1,8, wir möchten uns das lesen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, einem Wiedergeborenen. Wir haben das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, aber kein mosaisches Gesetz mehr. Sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen, Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meinedigen und so weiter. Das heißt, er sagt klipp und klar, das mosaische Gesetz gilt für die Ungläubigen. Für sie ist Todesurteil. Für den Ungläubigen kommt laut Römer 3,20 durchs Lesen des Gesetzes voll Erkenntnis der Sünde. Wisst ihr, wenn jetzt jemand sagt, wie soll ich die Bibel lesen? Es ist geil falsch, wenn ihr zu ihm sagt, beginnt bei 3. Mose 1. Ist geil schlecht. Der hat einen Schock, wenn er das liest. Da sieht er nämlich die Todesurteile. Ganz viele Dinge, was heute die Leute als Selbstverständlichkeit tun, steht im mosaischen Gesetz. Für das wirst du getötet werden von Gott. Warum sage ich das alles? Es ist ganz wichtig, dass man in unserem Text jetzt nochmal ganz klar das mosaische Gesetz und das Gesetz des Geistes des Lebens unterscheidet. Weil Paulus geht hier hin und sagt, du musst praktisch aufpassen wegen der Beschneidung. Und ich möchte das auch erklären. Und zwar, zuerst beginnt er in Vers 2, also immer nochmal Überschrift, von Karfreitag bis Himmelfahrt ist die Erlösung geschaffen worden. Als Blut im innersten Heiligtum war, gibt Gott der Vater seinem Sohn, der Geist der Sohnschaft, und jetzt ist der Heilige Geist der Träger dieser Erlösung, die er geschaffen hat. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Ich muss das einfach nüchtern sehen. In der Sekunde, wie der Heilige Geist ausgegossen wird und der Erste wiedergeboren wird, ist für jeden Gerechter, für jeden Gläubiges mosaische Gesetz erledigt. Also auch Beschneidung. Und jetzt argumentiert Paulus mit dem. Darum müssen wir das verstehen, dass wir wissen, was er meint. Zuerst beginnt er und sagt, habt Acht auf die Hunde. Hund war im Alten Testament ein unreines Tier. Hund ist ein Speichellecker. Aus dem Grund war ein Hund ein unreines Tier. Ich hatte selber einen Hund. Hunde sind wunderbare Tiere, aber geistlich gesehen sind sie unreine Tiere. Und jetzt sagt die Bibel hier klipp und klar, du musst aufpassen auf diese Leute, die unrein sind. Epheser 1, Vers 7 sagt, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. 1. Johannes 1, 7 bis 9 sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, wer ist nun ein böser Arbeiter? Wer ist jemand, den die Bibel einen Hund nennt? Wisst ihr, wir sind ja so humanistisch. Wir versuchen frömmer wie Gott zu sein. Wir versuchen humanistisch zu sein. Wir sagen einfach nicht mehr die Wahrheit. Die Bibel sagt klipp und klar, ein nicht wiedergeborener ist ein Kind des Teufels, steht Johannes 8, ganz klar. Und ein nicht wiedergeborener ist biblisch gesehen ein Hund, unrein. Das muss man einfach so sehen. Die Bibel argumentiert so, nicht ich, sondern die Bibel. Und jetzt sagt sie ganz klar, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, du sollst aufpassen auf die Hunde. Das heißt auf Leute, die in Wirklichkeit nicht wiedergeboren sind, die nicht gereinigt sind durch Jesu Blut. Und du sollst die Finger davon lassen. Wisst ihr, er warnt die Philipper hier und sagt, passt auf die auf, habt Acht. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht vor 30 Jahren oder 35 Jahren, als mich gefragt hat, als unsere Gemeinde gegründet wurde, arbeitet ihr zum Beispiel mit übergeordneten Organisationen wie Allianz oder ähnliches zusammen, wo ich sagen musste, nein. Dann haben die gesagt, ja warum nicht, wir sind doch gläubig. Habe ich gesagt, natürlich, aber da arbeiten Leute mit, die nicht gläubig sind. Das war unstrittig. Und ich gesagt, die Bibel verbietet mir das. 2. Korinther 6, 14 und Folgeverse sagt sie klipp und klar, du darfst da nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Und das ist das, was er hier meint. Er sagt, pass auf die Hunde. Pass auf Leute, die fromm sind, aber nicht wiedergeboren. Das Zweite, was er sagt, ganz wichtig, er sagt, böse Arbeiter. Jetzt muss man einfach die Bibel befragen. Wisst ihr, es ist so einfach. Wir brauchen gar keine Auslegungen. Wir brauchen keine Kommentare. Im Prinzip musst du nur immer in der Bibel die Parallelstelle suchen. Dann hast du in der Regel auch die Auslegung. Funktioniert nicht bei jeder Frage, aber bei ganz, ganz vielen. 2. Timotheus 2, 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Also hier sagt er, der gute Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, ist der, der jetzt kommt, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und damit sagt er, der böse Arbeiter teilt das Wort Gottes nicht. Wisst ihr, das heißt so deutsch, man nimmt Gott nicht ernst. Ich habe einfach gelernt, wenn Gott sagt Israel, dann meint er Israel. Wenn Gott sagt Gemeinde, dann meint er Gemeinde. Wenn Gott sagt Jünger, dann meint er Jünger. Wenn Gott sagt Mann, dann meint er der Mann. Wenn Gott sagt Frau, dann meint er die Frau. Wenn Gott sagt Ehe, dann meint er die Ehe. Wisst ihr, Gott ist nicht wie wir, ist kein Schwätzer, sondern ist der dreimal heilige Gott, letzte Instanz. Und ein böser Arbeiter ist, der Gott nicht ernst nimmt. Und praktisch, was biblisch geschrieben steht, nicht so nimmt, wie es ist, sondern einfach seine Spielchen treibt. Einfach seine eigene Idee hineinbringt. Wisst ihr, da gibt es viele tausend Möglichkeiten, das zu tun. Und ich sage den Leuten immer etwas, ich sage ihnen, wisst ihr, das Leben ist einfach. In Apostelgeschichte 2,42 steht, dass die Urgemeinde in der Lehre der Apostel blieb. Was ist die Lehre der Apostel? Es gibt keine Apostel mehr. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn das alle glauben würden, gäbe es auch keine neue Apostel. Dann gäbe es gar keine Apostel, auch keine pfingstlerische Apostel mehr. Weil die Bibel sagt, um ein Apostel des Lammes zu sein, musst du ihn auferstanden gesehen haben. Und der Einzige, der das war, nach den 12 Apostel des Lammes, Judas ausgenommen, das ist ja ausgesondert, praktisch der neue Zwölfte war Paulus. Darum ist unter Jesus nochmal erschienen. Und die Lehre der Apostel ist nichts anderes wie das, was sie hinterlassen haben. Das sind die Lehrbriefe in der Bibel. Und jetzt sagt der Herr Jesus uns, wenn du den ganzen Bibeltext liest, er hat den Aposteln alles mitgeteilt. In 2. Petrus 3, Vers 2 steht, dass er den Aposteln genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, ich habe in der Lehre der Apostel die Wahrheit. Und böser Arbeiter ist, der einfach den ganzen Bibeltext nimmt und einfach sich raussucht, was ihm passt. Da gab es Bibelübersetzer, die wunderbare Bibeln geschaffen haben, weil sie aber Vertreter der Kindertaufe waren, haben sie einfach von der Textkritik einen Vers besonders gern gehabt, in Apostelgeschichte 8,37, wo klipp und klar drinsteht, dass man nur getauft werden kann, wenn man gläubig ist, wenn man wieder geboren ist, den haben sie einfach weggelassen. Wisst ihr, das sind böse Arbeiter. Entschuldigung, wie ich so sage. Es ist böse, sowas zu machen. Es ist natürlich so, dass die oft gar nicht wissen, dass sie das, die tun das ja nicht, weil sie sich dessen bewusst sind. Aber für mich ist das ganz wichtig, wenn der Paulus hier sagt, ihr müsst aufpassen auf die Hunde, also auf die nicht gereinigten, nicht wiedergeborenen und auf die böse Arbeiter, dann muss man einfach sagen, das sind die Punkte, wo man aufpassen müssen. Wir müssen gucken, dass jemand letztendlich das Wort der Wahrheit recht teilt. Er sendet die Arbeiter aus Und man sieht ja bei dem Gleichnis vom Weinberg in Matthäus 21, 33 bis 46, die bösen Arbeiter wollten nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie wollen nicht das, was Gott will, sondern was sie selber wollen. Das ist natürlich in der Endzeit eine besondere Gefahr, weil hier kommt das Menschliche ganz stark zur Geltung. Also Paulus sagt, pass auf, wo Leute nicht wiedergeboren sind, pass auf, dass du nicht mit bösen Arbeitern zu tun hast, dieses Wort Gottes nicht richtig nehmet, wie es geschrieben steht. Wisst ihr, da gehört natürlich auch dazu, dass man zum Beispiel alles, was Bibel nicht lehrt, auch nicht benutzt, auch in der Formulierung. Ich möchte nur zwei Dinge anführen als Musterbeispiel. Zum Beispiel, erster Punkt. Zu meiner Zeit hat man aus der Charismatik raus und aus der Pfingstbewegung, aber das kam ja schon vorher aus der Heiligungsbewegung heraus, hat man immer gesagt, Herr Jesus, bedeck mich mit deinem Blut, hat dann geglaubt, dann sei man geschützt. Entschuldigung. Ich sagte den Leuten, zeig mir eine Bibelstelle. Eine, es gibt keine. Das Blut Jesu schützt uns vom Zorn Gottes, aber nicht gegen die Finsternismächte. Gegen die Finsternismächte muss ich laut Johannes 14 in Christus bleiben und laut Epheser 6 ab Vers 12 die Waffenrüstung anziehen. So wehrt man die Finsternismächte ab. Das ist eine Lehre von Menschen. Das ist einfach eine menschliche Erfindung, das ist mystisch. Das ist so eine typische Lehre, wo biblisch nicht haltbar ist. Zweite ist die Lehre von der Dreieinigkeit. Wisst ihr, die Gottheit wird in der Bibel ganz genau beschrieben, mit den Worten Gottes, aber nicht mit dem Augustinus seiner Dreieinigkeitsformel. Die meisten glauben nämlich, wenn sie das Wort Dreieinigkeit benutzen, dass sie einen biblischen Ausdruck benutzen. Benutzen sie nicht, sondern das ist eine Lehre vom Augustinus, vom Kirchenvater. Und die ist so verdreht, wie er es gelehrt hat, dass sofort, als diese Lehre da war, es ging eine Generation, da war der Mariakult da, weil du keinen Mittler mehr hattest. Wisst ihr, die Bibel sagt immer das Gleiche. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus steht in 1. Korinther 8, 6 ist der allein wahre Gott. Aber dieser allein wahre Gott hat einen Sohn, Philipper 2, 6, der mit ihm, und da benutzt die Bibel ein wunderbares Wort, Isos heißt das im Griechischen, das ist in der Mathematik kongruent, also völlig deckungsgleich. Er hat einen Sohn, der mit dem Vater völlig deckungsgleich ist, der sogar in der gleichen Gestalt war wie der Vater, also Geist. Jetzt sagt die Bibel nur, wenn der Heilige Geist da ist, ist der Vater und der Sohn auch da. Mehr erklärt sie nicht. Wisst ihr, jetzt muss man einfach, wenn man sauber ist, geistlich, muss man sagen, wenn die Bibel Ausdrücke nicht benutzt, dann benutzen wir sie auch nicht. Wir beschreiben die Gottheit mit den biblischen Ausdrücken. Wisst ihr, was mir klar geworden ist? Wo ich das erkannt habe, bin ich erschrocken. Ich habe das ja auch jahrelang gemacht. Die meisten wissen ja, was gemeint ist, aber man muss es trotzdem mit biblischen Ausdrücken beschreiben. Das ist mir klar geworden. Wenn ich ein Wort benutze, jetzt ist nicht nur das Wort, sondern auch andere theologische Formeln, die Gott nicht benutzt. Wisst ihr, was ich da sage? Ganz einfach, in der Praxis. Ich kann mich besser ausdrücken wie Gott. Wie es Gott geschrieben hat, reicht nicht, um es den Menschen nahezubringen. Jetzt muss ich meine theologische Formel benutzen, um letztendlich das den Menschen nahezubringen. Es ist doch so. So wie es Gott beschrieben hat, wisst ihr, das ist doch unstrittig. Die Gottheit Jesu Christi ist unstrittig, wenn du es so formulierst. Genauso unstrittig ist, wenn der Heilige Geist da ist, ist Gott im tiefsten Sinne des Wortes voll gegenwärtig. Aber sie beschreibt es halt nun mal so. Ich kann sie nicht mit einem Wort sagen, sondern brauche halt in dem Fall drei Bibelstellen dazu. Aber die Tatsache, dass der Jesus mit dem Vater völlig deckungsgleich ist, genauso Gott ist wie er, sogar in der gleichen Gestalt war, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, dass dann beide gegenwärtig sind, ist ja wunderbar. Aber sie beschreibt es halt mit diesen Worten, nicht mit anderen. Wisst ihr, mir ist klar geworden, wenn ich Gott ernst nehme, ein guter Arbeiter sein will, dann akzeptiere ich, wie Gott es formuliert. Zum Beispiel, interessant, Wiedergeburt. Benutzt die Bibel einmal für das, was wir unter Wiedergeburt verstehen. Das zweite Mal benutzt sie es für die Wiederannahme des Volkes Israel. Und sonst sagt sie immer von Neuem geboren. Wenn man es ganz genau nimmt, müssen wir sogar übersetzen, von oben geboren. Wisst ihr, jetzt kann man sagen, das ist doch egal, ob ich wiedergeboren sage oder Wiedergeburt. Entschuldigung, ist das so egal bei der Bibel? Gott formuliert das anders. Wisst ihr, ich will jetzt nicht pingelig werden, aber ich glaube, ein guter Arbeiter, vor dem Paulus hier warnt, der geht einfach hin und gewöhnt sich an, die Dinge biblisch zu benennen. Er formuliert nur biblisch. Wenn dann der falsche Ausdruck selbe aussagt, dann ist ja okay. Aber es ist trotzdem nicht richtig, sondern man muss einfach die biblischen Ausdrücke benutzen, nämlich dann ehrt man Gott, wenn man sagt, du hast es am besten formuliert. Sobald ich andere Ausdrücke benutze, sage ich doch, ich weiß es besser wie du. Ich bin erschrocken, wo ich der Gedanke sehr schmal hatte. Wisst ihr, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig. Ich kenne von links außen bis rechts außen so gut wie alle Kreise. Ich habe alle durchlaufen. Mir ist halt aufgefallen, man nimmt immer das, was der Guru, der Gründer, Entschuldigung der Ausdruck, aber der Gründer, die große Koryphäe einer Bewegung einmal formuliert hat und man prüft das nicht mehr nach. War schon bei Reformation so. Sie haben einfach nicht alle katholischen Dogmen weggeputzt. Sie haben nicht alle katholischen Formulierungen. Sie hätten Augustinus ausschalten sollen, rigoros. Aber Luther, Calvin waren alle Anhänger von Augustinus. Und Augustinus ist für mich kirchengeschichtlich die größte Katastrophe, die es jemals gab. Also hier sagt auf jeden Fall, pass auf, wenn Leute da sind, die gar nicht gläubig sind, pass auf, wenn Leute sich, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, sich nicht ans Wort Gottes halten. Das sind die bösen Arbeiter. Die zwei Punkte. Dritter Punkt, und jetzt habe ich noch Acht auf die Zerschneidung. Das ist Polemik. Damit sagt er praktisch ein Wort und sagt, Beschneidung ist die Wirklichkeit Zerschneidung. Das heißt, wenn du die Leute zurückführst. Wisst ihr, es gibt jetzt Leute, die sind große Freunde des Volkes Israel. Das bin ich auch. Und erwartet, dass Gott das Volk Israel am Ende der Zeit, nachdem zwei Drittel stauber werden, sagt Zacharia klipp und klar, dass er das letzte Drittel an einem Tag bei seiner sichtbaren Wiederkunft auf dem Elberg retten wird und die werden alle bekehrt werden an einem Tag. Von daher sind wir große Freunde Israels. Aber wenn jetzt jemand so weit geht, dass er einfach dann wieder hingeht und die Beschneidung der Gläubigen verkündigt, dann ist er einer von denen, die Zerschneidung produziert. Warum benutzt das Paulus? Ich möchte die Bibelstelle dazu lesen, Galater 5, 2 und Folgeverse. Also ich habe jetzt nicht alle auf dem Zettel, weil das Thema nachher geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber mir ist einfach wichtig, die Dinge vorab zu klären. Dort sagt er, Paulus, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, als Wiedergeborene, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das soll ich mir vorstellen. Das muss man den Leuten sagen, die es gut meinen. Und da haben wir jetzt natürlich den Punkt, wenn Paulus hier jetzt beginnt, die Beschneidung mit der Zerschneidung gegenüberzustellen, er sagt ja in Vers 3, denn wir, die Gläubigen, sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. Das steht im Griechischen latroio, das heißt Gottesdienst darbringen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Und dann erklärt er, er könnte das. Mehr als jeder andere. Er ist 5 am 8. Tag beschnitten. Er ist ein Hebräer. Er war ein Pharisäer nach dem Gesetz. Er war sogar ein Verfolger der Gemeinde. Er war nach dem Gesetz vollständig untadelig. Er sagt also, wenn einer sich auf diese, ich sage mal, pseudo-geistliche Elemente des mosaischen Gesetzes berufen könnte, dann er. Wisst ihr, allein wenn man Römer 7, 4 ernst nimmt, dass ich tot bin fürs mosaische Gesetz, ist alles, was vom Judentum kommt, gar kein Thema mehr. Wisst ihr, ich kann mich nicht beschneiden lassen als Mann. Wurde ja nur die Männer beschnitten, ist ja klar. Geht nicht. Ich würde die Gefahr von Galater 5 heraufbeschwören. Ich muss euch kalt sagen, ich bin beschnitten, aber im Herzen. Das ist die Beschneidung, die Paulus meint. Und das Äußere, was zum mosaischen Gesetz gehört, ist tot. Und damit geht er hier jetzt ganz radikal vor und sagt, vor drei Dingen müsst ihr euch hüten. Erstens, vor Ungläubigen. B, vor Leuten, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Und drittens, vor Leuten, die euch in das formelle Judentum zurückführen. Wisst ihr, gehört auch das dazu, dass man heute nach Israel fährt und das Laubhüttenfest feiert. Die Bibel sagt, die Gläubigen werden das Laubhüttenfest feiern im tausendjährigen Reich. Nicht heute. Du kannst heute nach Israel fahren, überhaupt kein Problem. Aber wenn du glaubst, du fährst nach Israel, um das Laubhüttenfest zu feiern, dann bist du besonders geistlich, bist du völlig daneben. Wisst ihr, die Dinge, die meint er hier, und er hängt es jetzt an der Beschneidung auf, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht zu der Beschneidung zurückkehren. Römer 2,20, sondern müsstet uns einfach vergegenwärtigen, was bei uns passiert ist. Ich zeige es gleich, wo der entscheidende Punkt ist. Er sagt, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, er sagt, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Und jetzt erklärt er in 25, was es heißt. Die Beschneidung hat nämlich nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Er sagt praktisch, das was Jakobus sagt, wenn du ein einziges Gebot nicht hältst vom mosaischen Gesetz, hast du alle gebrochen. Das heißt, ich kann das Gesetz nicht halten. Wisst ihr, bei mir ist halt immer so, die Leute kommen zu mir und sagen, ja, Karl Hermann, du musst jetzt nur das halten aus dem mosaischen Gesetz. Dann bringen sie 5. Mose 22, Vers 5, da geht es um Kleiderfrage. Dann kommen sie mit dem Vollbart, also mein Vollbart ist nicht angenehm, weil er nicht zottelt. 3. Mose 17, Vers 29. Da muss ich sagen, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe die Stelle richtig. Ich glaube, ich habe sie falsch, aber ist egal. Auf jeden Fall, ihr versteht, ich möchte es nochmal betonen, ich kann es auch ganz provokativ machen, dann gehen die Leute dir ins Gesicht mit der Kralle. Muss ich die 10 Gebote halten? Nein! Die 10 Gebote gehören zum mosaischen Gesetz, die sind erledigt! War ein Irrtum von Luther, dass er sie aufgenommen hat in seinen Katechismus. Was muss ich halten? Was viel, viel radikaler ist. Ich muss die Bergpredigt halten. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das mosaische Gesetz sagt, du bist schuldig, wenn du einen umbringst. Du bist schuldig, wenn du Ehebruch begehst. Der Jesus sagt, nein, nein, nein. Du bist bereits schuldig, wenn du das in Gedanken tust. Steht ihr? Der Jesus hat die 10 Gebote ganz radikal verschärft. Ich sage immer, die Leute, die 10 Gebote gelten für uns nicht. So billig kommt er nämlich nicht weg. Wisst ihr, und die Leute glauben immer, sie kommen so billig weg. Sie denken, jetzt halte ich die 10 Gebote. Ich hatte eine Kollegin, die war auch so. Die glaubt, die wäre recht katholisch und die hat sogar glaubt, dass es das tausendjährige Reich überlebt. Oder dass sie die Endzeit überlebt und das tausendjährige Reich kommt ohne Bekehrung. So was habe ich überhaupt noch nie erlebt. Wenn sie nicht bekehren wollte, das Problem. Also ich möchte nur mal betonen, das mosaische Gesetz ist für uns tot. Ich bin tot für alles, was im mosaischen Gesetz zugeschrieben wird. Und das ist das, was der Paulus hier sagt. Er sagt, diese drei Gefahrenquellen ist selbst bei so einer guten Gemeinde wie bei den Philippern da. Wir dürfen nicht großzügig sein gegen Ungläubiges in der Gemeinde. Wisst ihr, wenn jetzt jemand gut singt und du bist nicht sicher, dass er gläubig ist, darfst du nicht im Chor singen lassen. Du musst sagen, das ist genauso hart, wie du kannst nur getauft werden, wenn es ganz klar ist, dass du wiedergeboren bist. So kannst du auch nur im Chor singen, wenn du wiedergeboren bist. Das ist der erste Punkt. Das zweite, wenn jemand mit dem Wort Gottes Wischiwaschi macht und die Lehre der Tradition reinbringt und einfach die Lehre des Gründers seiner Gemeinde reinbringt, dann ist er biblisch gesehen ein böser Arbeiter. Wisst ihr, wenn ich das öffentlich sage, dann werde ich verprügelt aus alle Ecken. Ich sage es mal ehrlich, ich war auch ein böser Arbeiter, weil ich genau das Gleiche gemacht habe jahrelang, bis mich die Bibel überführt hat. Wisst ihr, ich habe einfach gelernt, ich muss die Bibel ernst nehmen. Das, was sie sagt, gilt, und was sie nicht sagt, gilt nicht. Es gilt genauso, das ist auch wichtig, in der Bibel nicht, was sie nicht sagt. Ich könnte euch Listen machen, vielleicht mache ich es mal, um euch nur aufzuschreiben, was die Christenheit alles für Traditionen hat. Handauflegung bei Taufe, Handauflegung bei ihrer Trauung, die biblisch nicht haltbar sind. Wisst ihr, ich könnte euch ganze Listen machen und das gehört alles zu dem bösen Arbeiter, weil man zum Beispiel durch Handauflegung Unmoral übertragen kann. Man kann Schmutz übertragen. Mir hat man durch eine Handauflegung Lästergedanken übertragen. Ich weiß, von was ich rede. Erst als ich Buße tat und mich reinigen ließ durch Jesu Blut, sind die Lästergedanken weggegangen. Meine Frau hat es gleich erlebt, sie hat Selbstmordgedanken bekommen. Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, es legt dir jemand, der nicht sauber ist, bei der Trauung, zum Beispiel ein nicht wiedergeborener Pfarrer legt dir die Hände auf. Ja, aber denkst du, was du da kriegst? Wisst ihr, darum sagt die Bibel, nicht über das Geschriebene hinausgehen. 1. Korinther 4, 6, Finger weg. Da musst du Finger weglassen. Gell? Und das ist das, was Paulus hier meint. Und dann geht er auf die Beschneidung ein. Übrigens, was interessant ist, ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, aber ich beschmutze euch ja nicht mit dem, weil es Bibeltext ist. In ganz viele Bibelstellen, ich lese uns 1. Mose 17, Vers 10, nochmal wegen der Beschneidung. 17, Vers 10. Da Das ist aber mein Bund, den ihr, Israel, bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Wisst ihr, und Beschneidung war ganz einfach die Entfernung der Vorhaut am männlichen Geschlechtsteil. Das war einfach Beschneidung. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig, im Grundtext steht in 31 Bibelstelle, insgesamt in 27 Versen, steht überall Vorhaut. Und jetzt sind wir so fromm, obwohl Gott das Wort benutzt, schreiben wir einfach unbeschnitten. Wisst ihr, wir wollen frömmer sein wie Gott. Genauso, wir haben zum Beispiel hier Dinge, wo die Bibel sagt, Gymnos, das heißt nackt, da wird da geschrieben, unbekleidet, Fußnote, naja, das war bloß in der Oberbekleidung. Ich finde einfach, wenn Gott im Grundtext etwas glasklar sagt, dann müssen wir das so nennen. Und die Bibel hat hier keinerlei, ich sage es einmal so, Vorbehalte, sondern sie beschreibt das glasklar. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, es war ganz klar, ein Heide war praktisch nicht beschnitten. Und die Bibel nennt ihn sogar Vorhaut. Da steht in manchen Stellen nicht der Unbeschnittene, sondern Vorhaut. Sie nennt ihn so brutal und sagt, Jude war beschnitten. Und Paulus bringt es jetzt als Musterbeispiel und sagt, und genauso ist es jetzt, er sagt, die echte Beschneidung geschieht in der heutigen Zeit bei einem Menschen, der dem Herr Jesus dient, nicht mehr körperlich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ist vollkommen egal. Sondern er sagt, körperlich geschieht's nur praktisch innerlich. Jetzt kann man sagen, ob das körperlich ist. Aber meine Seele gehört ja auch, mein Herz gehört zu meinem Geist und zu meinem inneren Menschen. Und bei der Wiedergeburt werde ich innerlich beschnitten. Wie geht es? Das heißt, Gott geht einfach hin bei der Wiedergeburt und versenkt der Heilige Geist, sobald ich den Herr Jesus annehme, das Blut Jesu mich reinigt, kommt der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft und mein Geist wird neu, wird wiedergeboren. Und die Bibel sagt, das ist die wahre Beschneidung. Da wird nämlich der tote Teil von mir, von meinem Geist, weggeschnitten und stattdessen kommt das Neue in mich hinein und dann bin ich wiedergeboren, bin ich ein Gotteskind. Das geschieht bei der Wiedergeburt. Und jetzt sagt Paulus, das ist die wahre Beschneidung. Nämlich, das sind dann die Leute, die Gott im Geist dienen und die rühmen jetzt nur noch der Herr Jesus und nicht mehr ihr Fleisch. Wisst ihr, mir ist das aufgefallen im Laufe der Jahre, wie die Gläubigen immer hingehen und dann, ich sag's einmal so, Karl Hermann, wenn du echt bist, dann hältst du alle die Punkte, die wir glauben, dass ein wahrer Gläubiger es tun muss. Wisst ihr, Leute kommen zu mir und erkläre mir zum Beispiel, wie ich es vorher gesagt habe, schon mal an Stelle eingefallen, 3. Mose 19, Vers 27 ist es. Die kommen einfach zu mir und sagen, Karl Hermann, wenn du richtig vor Gott stehen würdest, würdest du nicht hingehen, einmal in der Woche mindestens, oder vielleicht auch bloß alle zwei Wochen, und dein Bart da unterrum rund schneiden. Warum schneide ich den rund? Ich habe einen Bart nicht aus geistlicher Gründe. Das ist kein geistlicher Bart, das ist ein menschlicher Bart, wisst ihr warum? Ich habe den Bart nicht, dass ich wie ein Frommer aussehe, sondern ich habe Haut wie ein Baby und Haare wie Draht. Wenn ich mich mit einem elektrischen Rasierer rasiere, bin ich nach 3 Tagen so wund, dass du nur noch, sagen wir mal, Rotflächen im Gesicht hast. Wenn ich mich nass rasiere, läuft das Blut runter nach 2-3 Tagen. Darum habe ich einen Bart. Und mein Bart schneide ich rundum ab, weil es ungepflegt aussieht, wenn ein Zottler lässt. Aber es kommen die Leute zu mir und sagen, du musst das mosaische Gesetz halten. Und genau da geht der Paulus dagegen. Er sagt, du dienst jetzt nicht mehr im Fleisch, du gehst nicht mehr nach den Dingen des mosaischen Gesetzes. Wisst ihr, Leute kommen zu mir und sagen, das und das und das und das musst du halten. Da sage ich, Entschuldigung. In der gleichen Stelle steht, du darfst nur praktisch Kleidung tragen aus dem gleichen Stoff. Da sage ich, wenn du von mir willst, dass ich 5. Mose 22, Vers 5 mache, dann fordere ich von dir aber die andere Stelle dort drumherum auch, dass du zum Beispiel sofort dein Hemd ausziehst und heimgehst und dein Hemd nur aus Baumwolle, nur aus Leinen, nur aus Synthetik anziehst. Kein vermischter Stoff mehr. Wisst ihr, das ist mir völlig inkonsequent. Und das meint die Bibel. Darum sagt er ja, böse Arbeiter. Darum sagt er, letztendlich, wenn man nicht mit der Bibel richtig umgeht, ich kann aus der Bibel nicht aus dem Alten Testament, aus den Evangelien, aus den Lehrbriefen, das nehmen, was mir passt. Und einfach draußen Lehre konstruieren. Sondern ich muss einfach feststellen, ich stelle mich einfach hin und sage, Bibel sagt, du Karl Hermann, bist am 30.05.1974, morgens, schätze gegen 9 Uhr, wiedergeboren worden. In der Sekunde bist du in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Seit der Zeit bin ich tot fürs mosaische Gesetz. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, guck her, du musst das jetzt halten, 3. Mose so und so, sage ich, Entschuldigung, kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin tot. Ich bin tot fürs Gesetz. Ich brauche kein Gesetz halten. Wisst ihr, und da kommen immer dann diese Erweisungen, wo man ganz klar sagt, zum Beispiel, das ist ja nett, wenn ich in so eine Gemeinde gehe. Wenn ich jetzt in so eine Gemeinde gehe würde, würde ich mich unterwerfen. Also du darfst, die Männer dürfen nur links sitzen und die Frauen nur rechts. Und sage ich, ist okay, ist nett, aber wo steht das? Wisst ihr, wo steht das? Also lauter solche menschliche Erweisungen. Eine Frau darf in der Gemeinde nicht beten. Wo steht das? Die Bibel sagt, sie schweige in der Gemeinde und frage zu Hause ihren Mann. Das hat nichts mit dem Beten zu tun. Sondern da geht es um was ganz anderes. Die haben getratscht und haben rumdiskutiert. Und er sagt, sie soll schweigen hier in der Gemeinde und soll daheim den Mann fragen. Das ist ja was ganz anderes. Wisst ihr, und diese ganzen Teile, die man einfach aus dem Alten Testament rausreißt, das sind die, wo hier letztendlich, Paulus nimmt hier einfach das Beispiel der Beschneidung. Ich habe es euch auf dem Zettel aufgelistet. Ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Abraham war beschnitten. Gott hat einfach die Beschneidung als Bund gegeben. Wenn ihr das alles anguckt, da habt ihr jetzt nochmal die ganze Bibelstelle. Aber es war eine äußere Frömmigkeit, auch bei den Pharisäern. Wisst ihr, du konntest beschnitten sein und gehst trotzdem verloren. Und wenn du nämlich äußerlich beschnitten bist, hat es keinerlei Bedeutung mehr seit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist nur, bist du innerlich beschnitten? Das heißt, ist deine Vorhaut deines Herzens abgeschnitten? Und stattdessen, da ist ja dann frei, ist in diesen freien Raum der Heilige Geist eingezogen als Geist der Sohnschaft, dann bist du wieder geboren, bist du Gottes Kind. Das spürst du nicht, das fühlst du nicht, das ist einfach Tatsache bei ihrer Wiedergeburt geschehen. Und jetzt kommen wir einfach zu dem Punkt, wo er sagt, klipp und klar, ich habe alles gehabt, was vom Judentum, vom Alten Testament her, vom mosaischen Gesetz her war. Er sagt, ich bin untadelig im Gesetz und wäre verloren gegangen. Jetzt müssen wir einfach geistlich wieder zu dem Punkt zurückkehren, dass wir uns sagen, was ist das mosaische Gesetz? Das mosaische Gesetz ist laut Römer 3,20, lese uns die Stelle, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er sagt hier, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Vollerkenntnis der Sünde. Das heißt, das mosaische Gesetz ist dazu da, Vollerkenntnis der Sünde zu erzeugen. Wisst ihr, es ist gar nicht falsch, wenn ein Evangelist hingeht und den Leuten Passagen aus dem mosaischen Gesetz vorliest. Wenn er ihnen zum Beispiel zeigt, beim Ehebrecher darfst du ihm keine Gnade geben, du musst ihn töten. Beim Mörder keine Gnade, wer Vater oder Mutter flucht, der muss ihn töten. Da schrecken die Leute, weil die Meister haben jetzt wenigstens die Gedanken oder haben, manche haben es auch tatsächlich getan. Wisst ihr, da schrecken die Leute und dann können sie die Botschaft bringen und sagen, aber der Herr Jesus hat das mosaische Gesetz erfüllt. Du brauchst dich nicht mehr beschneiden lassen, um Gott zu dienen. Wenn du ja ein Heide warst, ein Proselyt, und du bist als Mann zum Judentum übergedreht, dann haben wir dich beschnitten und dann bist du dreimal untergetaucht worden in der Mikwe, im Tauchbad, und dann warst du ein Proselyt, praktisch ein Judegenosse, dann hast du zum Judentum gehört, dann bist du konvertiert. Die Bibel sagt, du brauchst das alles nicht mehr. Ob du ein Jude bist, ein Heide, interessiert kein Mensch. Ob du Mann bist, ob du Frau bist, interessiert kein Mensch. Sondern in dem Moment, wie du als Mensch dich als Sünder erkennst, das mosaische Gesetz verstehst, Römer 3,20, da Jesus aufnimmst als Erlöser, Johannes 1,12, wirst du wieder geboren, dann wirst du innerlich beschnitten und dann bist du gerettet. Wisst ihr, die Bibel sagt, da müsst ihr den Akzent drauflegen. Und nicht, wisst ihr, auf diese kleine, wie soll ich sagen, Nickeligkeiten. Viele predigen das sogar richtig. Aber dann gehen sie hin und sagen, aber jetzt musst du noch Teile halten, wie ich sie verstehe. Und das ist mosaisches Gesetz. Dann nimmt man Teile aus dem mosaischen Gesetz und sagt, guck her, die musst du noch halten. Muss ich gar nicht halten. Ich habe jetzt einen Fall von mir sehr lieber junger Prediger, obwohl so jung ist er gar nicht mehr, der jetzt mit der Gemeinde Ärger, weil er ihn einfach gepredigt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die 10 Gebote, so billig kommt er nicht weg, sind erledigt mit dem Mosaischegesetz. Ihr müsst jetzt Bergpredigt halten. Dann hat er ihnen gepredigt, der 10. gilt nicht. Ah, super, ich brauche keinen 10. geben. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, nach Gedeihen. Wenn du viel Geld hast, musst du viel, viel mehr wie der 10. geben. Wenn du kein Geld hast, sprichst du eventuell gar nichts geben. Die Bibel sagt nach Gedeihe. Du musst so geben, was du auf jeden Fall als Zehnter geben musst, ist deine Zeit. Ist gar keine Frage. Aber vom Finanziellen her, nach Gedeihen. Das heißt, du musst vom Herrn klären, was du gibst. Hast du viel Geld, musst du viel geben. Hast du wenig Geld, musst du wenig geben. Und damit muss ich aber genauso predigen, der Zehnte, so billig kommt mir nicht weg, sage ich immer ganz einfach. Es ist mosaisches Gesetz. Genauso wie 10 Gebote. Alle diese Dinge. Und da geht Paulus drauf ein und sagt, wir sind die Beschneidung, die wir innerlich dienen. Und er sagt klipp und klar, wenn ihr das tut, dann seid ihr auf der richtigen Schiene. Wenn wir das nächste Mal angeht, ich mache nur einen kurzen Vorspann auf Vers 7. Er sagt, nämlich alles, was mir Gewinn war, das mosaische Gesetz, mit allen Gesetzlichkeiten, mit allen Vorschriften und mit allem Alter, sagt er, habe ich für Schaden geachtet. Er geht sogar weiter und sagt, für Dreck. Er hat es für Schmutz geachtet, nämlich auf das er der Herr Jesus hat. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, der hier von Paulus argumentiert wird. Er sagt, nur noch die innere Beschneidung zählt, ob du wieder geboren bist. Da muss ich einen Menschen nur noch fragen, ich muss ihn nicht fragen, wie fromm bist du? Bei mir kommt es immer so rüber, die Leute fragen, hast du meinen Frömmigkeitsstil? Glaubst du, dass man das Gleiche halten muss, was ich halten muss? Das ist diese falsche Gesetzlichkeit, also mosaische Gesetz. Die Bibel sagt, es spielt nur eine Rolle, dass du innerlich beschnitten bist. Dass der Jesus die Vorhaut deines Herzens abgeschnitten hat und durch den Heiligen Geist in dein Herz eingezogen ist, dass du wiedergeboren bist. Wenn du das bist, dann dienst du Gott im Geist. Das heißt, jetzt gilt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, Römer 8, 1 bis 4. Jetzt musst du zum Beispiel ganz, ich sag's mal, eiskalt, nicht nur aufpassen, dass du nicht Ehebruch begehst, sondern du darfst in Gedanken kein Ehebruch begehen. Du musst nicht aufpassen, dass du nicht jemanden tötest, sondern du darfst in Gedanken niemanden töten. Und damit hast du was ganz anderes. Damit sagt der Jesus praktisch, in der Wurzel musst du das Sündige ausrotten. Das gilt. Und da musst du Buße tun. Da musst du dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Das ist der Wandel im Geist. Und daraus kommen die anderen Dinge in der Praxis sowieso. Aber ganz oft ist es so, dass man ganz einfach diese Dinge als Alibi nimmt, damit man das Geistliche nämlich nicht tun muss. Wisst ihr, zu mir kam mein Bruder und hat gesagt, ich liebe den Herr Jesus mehr wie du. Dann sage ich, das muss man erklären, wie du das meinst. Woher weißt du das? Dann sagt er, ich liebe ihn mehr wie du, weil ich das Gesetz halte. Kann er ja gar nicht. Er hat einfach gemeint, weil er ein paar so Gesetzlichkeiten hat, liebt er den Herr Jesus mehr wie ich. Und ich sage, ich bin tot fürs Mosaische. Ich glaube sogar, wenn ich alle diese Vorschriften, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dieses Mosaische Gesetz sagt, und das Mosaische Gesetz geht von 2. Mose 20 bis Apostelgeschichte 1 Ende, vom Zeitalter her. Jetzt müssen wir ganz nüchtern sagen, dann gilt ja das Alte Testament für mich gar nicht. Ganz im Gegenteil, Hebräer 10, 1 sagt, das Alte Testament ist ein Schattenbild, wo ich alles erkennen kann, umrisshaft. Dann sagt die Bibel in Römer 15 und 1. Korinther 10, dass das alttestamentliche mir als Vorbild geschrieben ist. Das heißt, ich soll zum Beispiel ganz klar sehen, wo die Bibel ganz klar vor Sünde warnt. Dann habe ich die Finger davon zu lassen. So ist das Alte Testament zu lesen. Sie sagt mir klipp und klar, was zu tun ist. Zum Beispiel, wenn das Neue Testament diese Dinge aufgreift, dann hast du im Alten Testament, wie es geht. Wenn die Bibel sagt, lügt einander nicht an, ein Gläubiger soll nicht lügen, dann siehst du zum Beispiel im Alten Testament, was passiert, wenn man lügt, wo die Patriarchin vor ihrer Frau sagte, obwohl es eine Halbwahrheit war, sie ist meine Schwester. Dann seht ihr, dann kommt es letztendlich zur neuen Sünde. Das ging ja haarscharf drauf vorbei. Also das Alte Testament ist mir als Warnung gegeben und alles, was der Herr mir in der stillen Zeit lebendig macht, das muss ich vor Gott bewegen, das gilt für mich genauso, aber ich muss es nicht formell halten. Ich bin tot fürs mosaische Gesetz, aber Gott benutzt das Alte Testament, um zu meinem Herzen zu reden. Wisst ihr, und das muss man einfach lernen. Und dann ist man wieder Paulus, dann ist man jemand, der Gott im Geist dient, Gottesdienst darbringt. Und wir glauben immer, wenn man formal die Dinge regelt, die Wirklichkeit ist so, ich rühme mich dann nur noch im Herr Jesus. Das heißt, für mich ist so, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Jetzt bist du wieder geboren, bist ein Gotteskind und du schaffst es nicht, nach der Bergpredigt zu leben, schaffe ich auch nicht. Das heißt, ich versündige mich hier. Und dann kommst du unter Druck. Und dann kommt jemand und sagt dir, ja, du musst jetzt nur zum Beispiel das Sabbat halten, Adventist, du musst nur zum Beispiel das und das tun, du musst nur die und die Kleidervorschriften aus dem Alten Testament nehmen, du musst die Speisevorschriften aus dem Alten Testament nehmen, ist ja kein Schweinefleisch. Wisst ihr, alle diese Dinge, bei gesundheitlich ist das ja was ganz anderes, da kann man wieder drüber streiten, aber ich esse auch kein Schweinefleisch, wenn es geht, aber wenn ich jetzt mal irgendwo bin und kriege ein Schnitzel, das vom Schwein ist, dann ist es trotzdem, da passiert mir gar nichts. Steht. Aber das Grundproblem ist ja ganz anders. Man glaubt, wenn man diese Dinge tut, dann ist man Gott wohlgefällig. Wisst ihr, und das ist diese Vermischung, das ist auch die Vermischung, böse Arbeiter. Wenn man das den Leuten beibringt, ist man ein böser Arbeiter. Paulus sagt was ganz anderes. Du musst diese Dinge alle wegtun. Du nimmst das mosaische Gesetz als für dich, um dir Schattenbilder zu zeigen, um dich zu warnen, dass du daraus lernst als Musterbeispiel. Aber du bist tot fürs mosaische Gesetz. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Alles, was Gott wollte, dass wir halten sollen, wiederholt er. Das siehst du in der Lehre der Apostel, das hast du hier. Ist gar keine Frage. Wisst ihr zum Beispiel die ganzen Dinge, wo sich mit Ehe, mit Gleichgeschlechtlichkeit, mit allen diesen Dingen abgeben, die steht im Römer 1, Abvers 18. Römer 1, 18 bis 32, 1. Korinther 6, 9, Galater 5, 19 bis 21, das sind die Sündenkataloge. Dort werden die Sünden alle aufgelistet, die im Alten Testament minutiös beschrieben sind. Jetzt hat Gott es so gedacht, er sagt im Neuen Testament in Stichpunktform diese Sünde nicht. Und wenn du jetzt Altes Testament liest, dann werden sie dir genau beschrieben, werden sie dir, ich sag's mal so, vom Heiligen Geist lebendig gemacht und dann wirst du genauso gewarnt. So ist das Alte Testament auch zu lesen. Ich lese es genauso ernst wie das Neue. Aber ich bin mir vollkommen klar, ich muss auf meinem Haus kein Geländer machen, steht da im 5. Mose 22. Im Alten Testament muss ich ein Geländer machen. Ich habe also das Hemd, ich weiß nicht, was ist, meine Frau kann es vielleicht beantworten, ich schätze, Polyester und ein bisschen Baumwolle und ein bisschen nochmal was drin, nach mosaischem Gesetz verboten. Nach mosaischem Gesetz darf ich meinen Bart nicht abschneiden. Wisst ihr, Leute, solche Dinge. Ich sag's jetzt einmal vorsichtig, das ist doch klar, für die bin ich tot. Ich nehme also das Alte Testament und das Gesetz so, wie Gott es gibt. Dabei ist ja nur 2. Mose 20 Gesetz. Davor habe ich Schöpfungsordnung. Das ist was ganz anderes. Schöpfungsordnung gilt uneingeschränkt. Drum gibt es keine Ehe für alle. Drum gibt es nur Ehe zwischen Mann und Frau. Steht in der Schöpfungsordnung. Steht die Regel Gottes. Wisst ihr, so muss ich Bibel lesen. Und dann das mosaische Gesetz. Für das bin ich tot. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss es geistlich anwenden. Und die Bibel sagt jetzt, und das ist in Paulus sein ganzer Tenor in dem Text, und zwar, dass wir uns Christi Jesu rühmen. Ich rühme mich am Herr Jesus. Christus Jesus wird gerühmt. Das heißt, ich sage, ich bin nur gerettet durch Jesu Blut. Ich wandle im Geist, diene dem Herr Jesus, aber wenn ich versage, habe ich wieder Jesu Blut. Das ist Gott im Geist gedient. Dann sage ich, wenn ich merke, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen kriege und eigentlich vor Gott zusammenbrechen müsste, gehe ich zu ihm und sage, Herr, reinige mich in dein Blut. Und dann kommt Hebräer 4, 15. Ganz wichtiger Punkt. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Das heißt, ich erwarte immer nur alles vom Herr Jesus. Ich gehe nur zum Herr Jesus. Erwarte die Reinigung durch sein Blut. Erwarte, dass er Mitleid mit mir hat, weil es die Schrift sagt. Und glaub nicht, dass wenn ich jetzt ein paar von den, ich sag mal, gesetzlichen Vorschriften, die man mir vordiktiert, die oft nur mosaisches Gesetz sind, halte, dass ich dann vor Gott besser bin. Wenn ich euch alle Aussagen sagen würde, weil man zu mir schon gesagt hat, wegen mosaische Gesetz, das gibt's nirgends. Wisst ihr, und ich sage immer den Leuten, Entschuldigung, ihr braucht mir das nicht sagen, ich bin tot. Ich bin für das mosaische Gesetz tot. Wisst ihr, und dann gehe ich meistens hin und zeige, wenn es so geht, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dann fange ich an zu sagen, du bist mit Christus gekreuzigt. Er kann deine Sündenatur ausschalten. Er reinigt dich vor jeder Sünde. Die ganze Kraftwirkung kommt vom vollkommenen Opfer. Dann sage ich zu den Leuten, jetzt erklär mir das. Wisst ihr, was in der Regel kommt? Nix. Leider. Versteht ihr? Wir müssen lernen, die Bibel so zu lesen. So verstehe ich, was Paulus hier sagt. Er nimmt die Beschneidung und sagt, wenn du die Beschneidung falsch verstehst, ist sie in Wirklichkeit eine Zerschneidung. Sie trennt dich nämlich vom Leben mit Gott. Im Galater sagt er klipp und klar, wenn du dich auf das verlässt, gehst du sogar verloren. Dann wirst du irgendwann aus der Gnade fallen. Ist ja brutal, müsst ihr euch vorstellen. Und er sagt, du darfst kein böser Arbeiter sein, du darfst kein Hund sein, du darfst keiner der Zerschneidung sein, du musst einfach korrekt sein. Du musst hingehen und wirklich gucken, dass du dauernd gereinigt bist durch Jesu Blut. Du musst die Bibel so nehmen, wie sie ist. Und da sehe ich doch klipp und klar, erst mit der Ausgießung vom Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2,1, beginnt die Gemeindezeit, beginnt praktisch die Möglichkeit der Wiedergeburt. Und dann habe ich die Lehre der Apostel, also muss ich alle Bibelstellen, wenn es darum geht, was ich tun soll, durch die Brille der Lehrbriefe lesen. Jetzt kommt der Sabbatist zu mir und sagt zu mir, der Sabbat ist das Mahlzeichen des Tieres. Die Einführung des Sonntags war der erste antichristliche Angriff. Wenn du den Sabbat nicht hältst, gehst du verloren. Wenn man sich die Bibel nicht auskennt, da erschrickst du ja. Da gehe ich einfach hin und sage, stopp. Wir machen was ganz Einfaches. Ich sage dem, du glaubst an die Bibel? Ja. Dann lese ich ihm Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Dann lese ich ihm 2. Petrus 3, Vers 2, dass der Jesus den Aposteln genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Und sagt, damit habe ich doch die Erweisung, was ich mit dem Sabbat machen soll, mit all diesen Dingen in den Lehrbriefen. Dann schlage ich Kolosser 2,16 auf. Zeig ihm, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Zeig ihm die Bibelstelle, wo die Bibel ganz klar sagt, ich muss als Gläubiger das Sabbat nicht halten. Da muss ich sagen, Entschuldigung, erledigt. Wisst ihr, so kannst du jede Irrlehre, jede Sekte abwehren, wenn du Gott im Geist dienst. Der Jesus ist der totale Mittelpunkt mit seinem vollkommenen Opfer. Und die Bibel, ein guter Arbeiter macht es, teilt sie einfach so, wie die Bibel sich selber einteilt. Sie sagt klipp und klar, die Lehre der Apostel ist unsere Brille. Mit der Brille lese ich den Rest. Und ich sage den Leuten manchmal 1. Korinther 4, 6, wenn es nicht geschrieben steht, Finger weg. Ich sage, jede Lehre, die nicht geschrieben steht, Finger weg. Die kann doch so fromm sein. Wisst ihr, Leute haben mir schon frömmste Dinge erzählt, dass du vor Ehrfurcht erstarren konntest. Ich habe sie nur gefragt, wo steht's? Keine Antwort. Dann ist es erledigt. Dann gilt's nicht. Wisst ihr, wenn wir nur das tun, was die Bibel wirklich sagt, und das mit ganzem entschieden Ernst, dann werden wir, jetzt kommt halt der Nachteil, menschlich gesehen, dann werden wir Außenseiter. Dann wirst du ein Außenseiter. Weil du machst ja nicht mehr das, was die Masse macht. Du formulierst nicht mehr mit den gleichen Worten wie sie. Du hältst auch nicht mehr das Gleiche wie sie, sondern du hältst dich nur noch an die Bibel. Aber ich bin tief überzeugt, wenn das alle tun würden, würden sich innerhalb kurzer Zeit alle Denominationen auflösen. Dann hättest du keine Kreise mehr, dann wären alle gleich. Ich habe es mal ausprobiert. Mit einem Mann, den ich für sehr ehrlich hielt, die haben so unsere Lehre verglichen. Nur Bibel. Das war interessant, der ging genau gleich vor. Wir sind in allen Punkten einig geworden, bis auf einen einzigen. Und es war genau der Punkt, der seine Bewegung geprägt hat. Und an dem Punkt ging er weg von der Bibel und hat die Tradition reingeschoben. Und an dem Punkt sind wir nicht einig geworden. Wisst ihr, wenn man jetzt nochmal vor dem Hintergrund Paulus seinen Text liest, er sagt, hab einfach Acht auf Hunde. Du musst aufpassen, wo ungereinigte Leute sind, die nicht wirklich gläubig sind oder auch Gläubige, die nicht gereinigt sind, die in Sünde leben. Dann pass auf böse Arbeiter, die das Wort der Wahrheit nicht richtig behandelt. Und pass auf die Zerschneidung, wo man das Alte Testament wieder reinholt. Und nimmt als Muster die Beschneidung und sagt, du bist nicht äußerlich zu beschneiden, sondern nur innerlich. Und wenn du innerlich beschnitten bist, dann kannst du Gott im Geist dienen. Dann nimmst du einfach alles, was der Herr Jesus für uns sagt. Und da gibt es so wunderbare Dinge. Ich lese uns zum Schluss noch eine Bibelstelle. Hab sie nicht auf dem Zettel, aber die muss man eigentlich auswendig kennen. Das ist die Stelle, wo jedem ein schlechtes Gewissen macht. Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, nicht im Himmel, in den Heiligen ist. Das heißt, was ich habe, was drin ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Er redet davon, dass der Jesus gewaltige Kraftwirkung in uns hineingibt, die wir glauben, die wir das glauben, was geschrieben steht. Gemäß der Wirksamkeit, da steht Energie, der Macht, da steht Kontrolle seiner Stärke. Das heißt, da entstehen Kräfte, geistliche Kräfte, die mich völlig kontrolliert machen. Da fällst du auch nicht um, wenn jemand mit dir betet. Im Gegenteil, du bleibst stehen, weil du kontrolliert bist. Wisst ihr? Und dann kannst du hier Gott im Geiste dienen. Du nimmst es aus der Bibel, das, was in der Lehre der Apostel dargelegt ist, im Glauben nimmst du es einfach für dich an und du hältst das, was die Bibel sagt. Du musst nicht aufpassen, ob du jemand betrügst oder jemand umbringst oder einen Ehebruch begehst, so weit darf es gar nicht kommen. Du musst es bereits in den Gedanken abwürgen. Und das kannst du, weil du der Heilige Geist hast. Wissen, damit geht der Kampf, 2. Korinther 10, 4, um unsere Gedanken. Wissen, wenn du das denkst, dann beginnst du, wie Paulus hier sagt, Gott im Geist zu dienen. Und dann hast du das, was ich tief überzeugt bin, was Paulus die Philipper beibringen wollte. Er wollte ihnen einfach beibringen, wie gehe ich mit dem Alten Testament um? Wie gehe ich letztendlich damit um? Und er erklärt es dann nachher ganz massiv und radikal, wie gehe ich geistlich mit dem Unterschied um, was Menschen lehren, was der Jesus gelehrt hat? Wie gehe ich mit der menschlichen Tradition um, im Gegensatz zu dem, was der Jesus für mich erworben hat, was ich im Geiste schon habe, wo ich nur zustimmen muss? Und dann ist das Evangelium keine Last mehr, sondern eine Lust. Dann ist das Evangelium nicht dauernd gequält, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Dann kannst du befreit Gott dienen, du hast den Heiligen Geist, du hast die Fähigkeit, das alles zu tun. Dann musst du das tun, was im Neuen Testament steht. Und das können wir tun, weil wir der Geist der Sohnschaft haben. Und dann können wir im Geist wandeln und dann ist die wahre Beschneidung wirksam. Und ich glaube, dass das Paulus klar machen wollte. Und dann hinterher zeigt er ihnen, wie es bei ihm persönlich geschehen ist. Ich bin mir natürlich bewusst, sage ich mal ganz ehrlich, wenn man das erste Mal hört, die Leute sind zuerst schockiert. Was, die 10 Gebote gelten nicht? Was, der 10. gilt nicht? Das gilt nicht? Jenes gilt nicht? Ich muss sagen, ja, es gilt alles nicht, aber es ist viel schärfer, wie ihr Ding. Es ist viel radikaler. Und wenn man dann plötzlich sieht, ich brauche mich nicht nach dem mosaischen Gesetz richten, ich muss nur verstehen, wie man das Alte Testament liest. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, wie lese ich das Alte Testament? Ich lese das Alte Testament mit großem Gewinn, mit großer Freude und es trifft mich und es hat bei mir eine große Wirkung. Aber ich versuche nicht, die einzelnen Erweisungen des mosaischen Gesetzes zu halten, weil ich in Christus befreit bin und tot bin. Aber es ist für mich ein Musterbeispiel. Aber für mich maßgeblich ist die Lehre der Apostel. Ich möchte nochmal beten. Jesus, wir beten dich dafür an, dass du im Kreuz von Golgatha beginnend, bis du ins innerste Heiligtum nach deiner Himmelfahrt gegangen bist und dein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hast, dass du das mosaische Gesetz für uns vollständig erfüllt hast und dass es keine Beschneidung mehr mit der Hand gibt im Fleisch, sondern nur noch eine Beschneidung des Herzens. Und gib uns einfach Gnade, dass keiner in unserer Mitte ist, der diese Beschneidung nicht erlebt hat, nicht wiedergeboren ist durch dein Heiliger Geist. Und dann lass uns Wiedergeborene im Geiste wandeln. Lass uns nicht rückfällig werden ins mosaische Gesetz. Lass uns auch nicht Hunde werden, unrein bleiben, sondern lass uns dauernd gereinigt sein durch dein Blut. Hilf uns dazu, hier das ganz kindlich einfältig zu vollführen, wenn wir erkennen, dass was falsch ist, dass wir uns reinigen lassen. Hilf uns aber auch, dass wir wirklich gesunde, echte Arbeiter sind und das Wort Gottes ernst nehmen. Dass wir dich ernst nehmen, dort wo du etwas sagst, dass wir es so nehmen, wie es geschrieben steht. Auch in der Lehre der Aposteln es einfach tun. Gib uns einfach Gnade dazu. Du hast Mitleid mit unseren Schwachheiten. Du wirst uns hier, wenn wir ehrlich sind und dir dem Lamme folgen, du wirst uns hier zum Sieg führen, dass wir überwindet weit und wenn wir eins auf dem Sterbebett liegen, dass wir keine Angst haben zu sterben, sondern sterben können, nicht aufgrund von dem, was wir getan haben, aufgrund von Werken, sondern nur aufgrund von deinem kostbaren und teuren Blut. Wir beten dich dafür an.